Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Detox mitten im Leben. Hier, wo wir das echte Leben in seiner vollen Pracht zelebrieren.
Mitten im Trubel, mitten im Chaos und mitten im Glück. Wir sind Claudia und Johannes Tod und wir laden euch ein, gemeinsam mit uns das Leben in seiner ganzen Vielfalt zu erkunden.
Denn bei uns geht es nicht ums Zuschauen, sondern ums Mittendrinsein. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam eintauchen in das Abenteuer des Lebens.
Denn hier sind wir wirklich mittendrin, statt live dabei.
Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns, nämlich den Christian. Und ich habe vor 10 Minuten erfahren, der Christian hat heute seinen 50. Geburtstag. Und das ist das Erste, was ich über ihn sage. Happy Birthday an der Stelle. Und ja, der Christian war ein Top-Manager in einem international agierenden Unternehmen und hat sich entschieden, diesen Job zu kündigen und auszusteigen und auch seiner Vision zu folgen. Und genau das ist das, was er uns heute hier erzählen möchte.
Von mir auch herzlich willkommen, alles Gute zum Geburtstag. Schön, dass du heute hier bist. Ich möchte jetzt einfach gar nicht lange drum herum reden. Vielleicht möchtest du dich selber kurz vorstellen.
Ja, super. Na, herzlichen Dank für die Glückwünsche und auch für die Einladung hier mit euch. Ich glaube hauptsächlich über mein Leben und meine Erfahrungen auch zu sprechen. Freue mich schon irrsinnig drauf. Mein Name ist Christian Dressler. Bin Vater von mittlerweile 2 erwachsenen Kindern, bin glücklich verheiratet und habe ein langes Berufsleben hinter mir. Und so wie es aussieht, indem ich heute meinen 50er habe, werde ich auch noch ein längeres Berufsleben auch noch vor mir haben, auf das ich mich irrsinnig freue und hoffe, dass ich hier auch meinen Beruf mit meinen Herzenswünschen dann auch verbinden darf und dann in der Energie, in der Umsetzung dann auch sein darf.
Ja, Christian, wir kennen uns ja aus der systemischen Ausbildung, wo wir so das erste Mal aufeinander getroffen sind. Und ich war ja die ganze Zeit schon fasziniert so von deiner Energie, von deiner Zielstrebigkeit, von dem, was du umsetzen und erreichen möchtest. Damals warst du noch in Unternehmen, mittlerweile bist du ausgestiegen, hast viele Reisen hinter dir, viele Ausbildungen auch hinter dir. Und ich freue mich sehr, dass du uns da jetzt heute so ein bisschen berichtest. Wie war denn das so? Man steigt ja nicht von heute auf morgen in einem Unternehmen aus, man hat sich ja was aufgebaut. Wie ist es dir gegangen in der Zeit?
Ja, um ehrlich zu sein, war das schon ein längerer Prozess, der sich, wie es halt so oft ist im Leben, also das war so eine Hochschaubahn der Gefühle über lange Strecken. Ihr kennt es sicher, wenn man sich Ziele setzt, dann ist es natürlich nicht immer einfach. Man hängt sich da rein, man geht die extra Meile und dann erfährt man auch immer wieder Rückschläge. Und die Frage ist natürlich, wie deutet man diese Rückschläge, diese zusätzliche Energie, die man da reinsteckt. Und bei mir hat sich das eben dann auch entsprechend angesammelt, kumuliert und was mich dann auch zur Entscheidung dann später geführt hat, hier jetzt wirklich die Reißleine dann auch zu ziehen.
Kommen wir noch einmal auf den beruflichen Weg zurück. Mhm. Inwieweit ist da die Motivation, die Energie, die man reinsteckt und wie ist das Verhältnis von dem, was man wieder zurückbekommt, von der Arbeit, wo sind da die Punkte, wo du gesagt hast, das ist gut, das ist nicht gut? Warum kommt es überhaupt zu der Idee, sich etwas anderes zu suchen?
Also, ich würde mal sagen, ich habe über lange Strecken hinweg hat mein Job sehr gut harmoniert mit meinen Lebenszielen. Also eines meiner Big Five for Life ist die Schönheit der Welt entdecken und diese auch festzuhalten. Und ich habe mir am Beginn als junger Techniker einen Job gesucht, wo ich wusste, da darf ich international reisen, da darf ich in unterschiedlichste Kulturen eintauchen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wenn mein Chef am Freitag gefragt hat, wer am Sonntag nach Indonesien oder nach Brasilien fliegen kann, dann war ich der Erste, der aufzeigte, weil mich das einfach so gereizt hat und so motiviert hat. Und dann bin ich in den Flieger gestiegen und bin in die weite Welt aufgebrochen, um eben diese Abenteuer dann auch in den den Projekten zu erleben. Und das hat mir irrsinnig viel Energie dann auch zurückgegeben. Und von daher quasi ist dann auch eines ins andere gekommen. Als typischer Steinbock, würde ich fast sagen, bin ich durchaus strukturiert, zielstrebig, setze mir immer hohe Ziele. Und ich habe einfach dann all in immer an diesen Themen auch gearbeitet. 24/7 mich in die Themen dann reingelassen, die mich faszinieren. Und das war eben über lange Strecken. Und ich war in meinem Job jetzt 28 Jahre oder in der Firma 28 Jahre und habe einfach immer alles gegeben. Und ich habe sehr, sehr viel zurückbekommen, habe viele Chancen gehabt. Und von daher quasi war es, um Bilanz zu ziehen, war es sehr, sehr ausgewogen und hat mir sehr viel Energie gegeben. Natürlich waren auch Phasen mit dabei, wo man sich denkt, puh, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Aber dann im nächsten Moment, also wenn ich hier von Momenten spreche, dann sind da natürlich auch Phasen von Wochen und Monaten dazwischen, wo man sich denkt, na jetzt werfe ich alles hin und mache ganz was anderes. Aber so großer Modo, muss ich sagen, hat mir das immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, habe viele Möglichkeiten gehabt und war eine irrsinnig tolle Zeiten.
Du sprichst viel von, hat dir viel Energie gegeben, ja. Wann war denn so der Punkt, oder es ist ja oft so ein bisschen ein schleichender Prozess, wenn die Arbeit anfängt, Energie zu rauben. Und ich glaube, das war ja so ein bisschen auch bei dir irgendwo dann, wo deine Werte, die du jetzt als Mensch trägst, nicht mehr unbedingt mit den Werten im Unternehmen zusammengepasst haben.
Also ich würde sagen, so mein oberster Wert, und da hadere ich mit mir selbst immer, ist einerseits Selbstbestimmtheit und auf der anderen Seite Familie. Also das sind zwei Themen, die mir extrem wichtig sind. Und speziell das Thema Familie war so eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Ich war einige Monate in Thailand, war da verantwortlich, ein Projekt auf neue Beine zu stellen. Wir waren in einer Krise, wollten aber eine Rieseninvestition hier entsprechend fördern. Ich wusste, hier geht es auch um die Reputation, nicht nur des eigenen Bereichs, sondern war auch ein irrsinnig wichtiges Thema für die gesamte Firma. Und somit bin ich aufgebrochen, ohne Familie nach Thailand zu gehen. Habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht, rund um die Uhr gearbeitet. Und dann kann ich mich erinnern, habe mit meiner Frau telefoniert und irgendwie ist eben drum gegangen. Und ich wollte ihr eben vermitteln, warum ich das eigentlich mache. Und das Unternehmen ist quasi aus einem Projekt heraus entstanden, das ich geleitet habe. Und ich sage zu meiner Frau, das musst du doch verstehen, ich kann doch mein Baby nicht hinten lassen.
Ui. Also ich als Mama. Ja, wie war die Reaktion?
Und in dem Moment, also ich musste gar nicht auf die Reaktion meiner Frau warten, sondern ich habe dann auch selbst reagiert. Ja. Und das ist mir dann durch Mark und Bein natürlich geschossen. Weil ich habe vorher erwähnt, dass ich zwei Kinder habe, die auch mal Babys waren, die mir irrsinnig wichtig sind. Meine Frau ist mir irrsinnig wichtig. Und dann sage ich ihr das. Und da habe ich dann einfach gemerkt, so, wie setzt du denn wirklich deine Prioritäten? Hast du deine Werte definiert, weil es sich schickt, die Familie an erste Stelle zu geben? Oder ist es tatsächlich so? Und indem ich gemerkt habe, für mich ist es tatsächlich so, mit der Ausnahme Selbstbestimmtheit und Familie, also das ringt um den ersten Platz. Und da habe ich einfach gemerkt, da gebe ich viel, viel auf, um hier einfach quasi meiner Karriere dann zu dienen, um den Unternehmen zu dienen. Und das war so für mich so die erste Erkenntnis, ui, da musst du aufpassen, da verletzt du deine eigenen Werte.
Wie hast du in dieser doch anstrengenden und herausfordernden Zeit, die ja viel Zeit in Anspruch genommen hat und manchmal vielleicht eben nicht das zurückgegeben hat, phasenweise, was du gerne gehabt hättest oder gebraucht hättest, wie hast du da den Ausgleich gefunden, dass das Ganze nicht in eine negative Spirale kommt?
Also für mich ist immer so die Beschäftigung mit neuen Themen, die irgendwie gar nichts mit meinem Job zu tun haben, eine irrsinnig hilfreiche, um es so auszudrücken. Das heißt, das waren für mich dann Themen, mich mit Lebensvisionen auseinanderzusetzen.
Mitten im Leben, der Hund ist auch dabei.
Und auch darüber zu reflektieren, was macht mich wirklich aus. Und über diese Beschäftigung bin ich sehr, sehr stark einerseits in die Richtung Yoga dann gekommen, habe angefangen zu meditieren und habe hier einfach auch dann für mich entdeckt, dass durch diese Meditationen ich sehr viel innere Ruhe, sehr viel inneren Ausgleich auch finde. Das ist so die eine Richtung, wo ich dann auch tägliche Routinen dann eingeführt habe, bin eine Stunde früher aufgestanden, um in der Früh zu meditieren, um dann hauptsächlich Webinars dann auch zu besuchen, um mir einfach neue Inhalte dann auch zu gönnen. Das ist so das eine. Und das andere ist so meine Faszination für Kunst. Und da ist es bei mir vor allem so dieser bildnerische Ausdruck im Sinne von Fotografie, aber auch die Malerei. Und da habe ich einfach für mich auch entdeckt, wenn ich mir eine Leinwand aufziehe und dann an einem Freitag um 21, 22 Uhr mich vor die Leinwand gesetzt habe, gute Musik aufgedreht habe, dann wurde schon mal 3 in der Früh und ich habe da einfach gemerkt, da bin ich komplett bei mir und finde dadurch auch den Ausgleich.
Das geht so von heute auf morgen. Also wenn ich jetzt ein Bild male, dann schaut das aus, als hätte es eines meiner 5-jährigen Kinder irgendwann einmal gemalt. Funktioniert Malen so? War das für dich so ein, genau das war's von heute auf morgen, zack, wie bist du zur Malerei gekommen?
Ja, also ich war ehrlicherweise schon in der Volksschule irrsinnig begabt, weil wir mit Wasserfarben malen durften. War ich sehr erfolgreich, ins Papier dann Löcher reinzubringen, weil ich das ganze Papier dann aufgelöst habe, habe nicht verstanden, warum man die Farben nicht deckend auftragen kann. Und also von daher wurde mir einfach alles mitgegeben. Und nein, aber das waren immer wieder so Themen, einfach ausprobieren. Und ich kann mich erinnern, ich war so vielleicht 14, 15, habe ich eine Airbrush damals um 200 Schilling, also vielleicht irgendwas heute so 15, 20 Euro, habe ich mir gekauft und da wurde das erste Bild, ist mir gelungen. Mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich nur Air gebrushed und habe da die verschiedensten Bilder generiert. Dann war lange, lange Jahre Pause, habe dann, keine Ahnung, 10, 15 Jahre nichts gemacht. Und habe mir dann 2005 oder 2004, weiß ich nicht mehr genau, gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben ein Acrylbild gemalt. Und da war es dann ähnlich, habe ich mir eine Leinwand und ein Acrylset gekauft und habe drauf losgemalt. Und das war dann eine Phase, da habe ich ein Jahr lang jeden Tag ein Bild gemalt. Und das war für mich so ein Veränderungsprozess mit hundertprozentiger Fokussiertheit auf Themen, die ja ursächlich ja gar nichts mit dem zu tun haben, was ich eigentlich machen möchte. Und das war dann, hat mich durch einen inneren Prozess dann durchgeführt, hat mich dann zu einem Studium gebracht, um hier nebenberuflich auch zu studieren.
Was hast du da studiert?
Ja, ich habe in Krems einen MBA mit Spezialisierung auf Entrepreneurship und Strategieentwicklung gemacht. Und das war so mein Steckenpferd, irgendwie so mit Unternehmensgründung, entweder selbst oder auch jetzt innerhalb vom Unternehmen, quasi neue Bereiche durchzustarten, hier die Kreativität einzubringen und dieses strategische Denken, das war schon immer so meins, irgendwie quasi an der Zukunft, an den Visionen zu basteln und dann zu sehen, wie man das strategisch in die Umsetzung bringt. Das hat mich immer irrsinnig gereizt. Und
das heißt, das war der Ausgleich, der mentale Ausgleich hatte eigentlich den Weg wieder gezeigt für den Job, um dort das umzusetzen, was du eigentlich möchtest, wie es dir dann besser geht.
Ja, genau. Also so wirklich auch nochmals, weiß nicht, vielleicht kann man es auch so ausdrücken, man ist ja oft Vollgas unterwegs und beschäftigt sich mit Themen, ist da zu 100% fokussiert mit drinnen und sieht dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und das hat mir dann einfach auch geholfen, so mit diesen Themen außerhalb vom Job mit dem Malen, mit dem Fotografieren, später dann auch durch die Meditationen und Beschäftigung mit Intuition, mit systemischen Themen und dergleichen. Das hat mir dann einfach geholfen, einerseits von dieser Fokussierung dann wieder wegzukommen, auf den Balkon zu gehen und dann so das große Ganze wieder zu sehen und einfach mit einem anderen Blick dann drauf zu gehen. Und
wie intensiv hast du dann die Kunst in der Zeit, also MBE, Strategieentwicklung, wahrscheinlich dementsprechend auch ein Boost in der Karriere und in der Arbeit, wie stark ist dann die Kunst noch mit an Bord gewesen?
Die habe ich dann ehrlicherweise, nachdem ich dann die Entscheidung getroffen habe, studieren zu gehen, habe ich 10 Jahre keinen Pinsel angerührt. Und so diese Faszination vorher, dieses ganze Jahr, hat dann dazu geführt, dass ich eine große Leinwand noch hatte, mit 1,50 m x 1 m, die war damals für meine Begriffe auch sehr, sehr teuer, und da hatte ich eine irrsinnige Scheu davor. Die wollte ich nicht beschädigen, indem ich mit dem Pinsel und den Farben da drauf gehe. Also das.
Und hast du die jetzt noch oder ist dann aus der was geworden?
Nein, die Leinwand, die habe ich noch. Das war dann irrsinnig spannend, weil so 10 Jahre später war ich mit der Familie auf Urlaub in Kreta und da habe ich ein Porträt von einem österreichischen Künstler gesehen, Wokka, und der hat ein spontan realistisches Porträt, also er nennt diesen Stil eben Spontanrealismus, ein Porträt in knalligen Farben, abstrakt gemalt, hat er am Strand, wie ich dann rausgefunden habe, in Griechenland gemalt. Und dann dachte ich, das muss ich machen. Und dann war eben das nächste Ziel gesetzt, habe vorher keine Porträts gemalt, bin nach Hause gekommen, habe den Koffer abgestellt, bin in den Keller runter, habe diese spezielle Leinwand dann geholt und habe dann in knalligen Farben den Einstein gemalt.
Du hast auch vorher gesagt, gerade so die Intuition, das Bauchgefühl, das ist ja was ja gerade so in Managerposten jetzt nicht unbedingt so erwünscht ist, sage ich jetzt einmal. Also da geht es ja wirklich eher so um diese Organisation, Planung, Zahlen, Daten, Fakten. Wie hat sich das für dich verbinden lassen?
Ich war immer ein sehr intuitiver Mensch. Ich glaube, dass ich auch sehr, sehr fühlig bin im Sinne von, ich bin gern mit Menschen, arbeite gern mit Menschen auch an der persönlichen Entwicklung. Und ich bilde mir ein, dass ich das spüre, wie es den Menschen rund um mich geht. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und der MBE war mitunter ein Grund, quasi, um mir das abzutrainieren. Weil ich so den Eindruck hatte, das wurde mir auch so suggeriert, als Manager oder wenn du Manager werden möchtest, dann zählen Zahlen, Daten, Fakten. Und da habe ich mich dann intensiv drauf konzentriert, habe versucht, so quasi diese Intuition und vielleicht auch spirituelle Seite von mir hier auszublenden, und bin aber dann an einen Steuerberater und Unternehmer geraten, unter Anführungszeichen Dr. Manfred Winterheller, der mich dann irrsinnig aus der Reserve gelockt hat. Und Manfred ist jemand, der hat genau diese Seite der Intuition, das Zulassen, dass es quasi mehr gibt als jetzt nur Zahlen, Daten, Fakten, hat mich hier einfach inspiriert, diese Seite auch wieder aufzunehmen. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich dann auch tiefer eingetaucht bin in Literatur, abseits von der Fachlektüre, die mich sonst so fasziniert hat, und habe das Buch von Paulo Coelho am Jakobsweg dann auch gelesen, und das war für mich dann so die, ich war dann komplett geflasht und habe für mich ein Ziel auch gesetzt gehabt, ich muss unbedingt den Jakobsweg gehen, weil solche und ähnliche Erfahrungen, die möchte ich auf jeden Fall machen. Und damit war so für mich dann auch so der Startschuss gegeben, na pass auf, das musst du doch irgendwie kombinieren können, so dieses Thema mit Visionen, quasi dich einzulassen auf die auf das Leben, auf das Urvertrauen, und wie kann man das dann auch mit diese persönlichen Ziele, mit den Zielen im Unternehmen dann auch gut verbinden, und wie kann ich das auch in der Entwicklungsarbeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich damals auch hatte, wie kann ich das kombinieren? Gibt es da Ansätze, wie man das auch fördern kann?
Wie ist das aufgenommen worden im Unternehmen?
Ja, grundsätzlich gut. Ich glaube, was man schon gemerkt hat, das war einfach, ich habe hier auch versucht, mich nicht zu verstellen. Also das ist immer mehr dann auch so geworden, dass das ist meine Person. Und wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, also ich bin ausgestiegen aus dem Job, und das war schon so ein Feedback, das ich direkt, aber auch indirekt bekommen habe, wo die Leute das auch schade fanden, dass ich ausgestiegen bin, weil mir nachgesagt wurde, dass ich zwar immer sehr, sehr fokussiert auf die Ziele war und natürlich im Sinne des Unternehmens gehandelt habe, aber die Menschlichkeit dahinter ist trotzdem immer zum Vorschein gekommen. Und das ist schon was, quasi so, um authentisch zu bleiben, um hier auch im Leben zu stehen, was für mich einfach immer wichtig, auch zu zeigen, na, wie geht es mir denn dabei? Und da waren auch schwierige Situationen dabei. Man kann nicht immer nur Leute aufnehmen, sondern es gibt auch schwierige Gespräche. Und da dürfen dann die Menschen auch sehen, das hat mich schon mitgenommen, wie ich jemanden die Kündigung aussprechen musste. Und von daher glaube ich, ist es wichtig, hier bei einem selbst zu bleiben, damit man sich auch selbst noch in die Augen sehen kann.
Stichwort Aussteigen aus dem Job ist sehr, sehr gut in dem Moment, weil wann weiß man, dass man seinen Wunsch zu einem neuen Ziel macht?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, gewusst habe ich es Monate vorher, bevor ich für mich diese Entscheidung dann im Kopf erklärt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich glaube, man hat so Phasen einfach im Leben, und ich habe das im Rückblick auch versucht. Ich habe mir mal, und ja, ich bin halt Techniker, da kann ich auch nicht aus meiner Haut raus, und Wirtschaft fasziniert mich auch, und da habe ich ein Diagramm gezeichnet, ein Liniendiagramm, habe mir quasi auf der X-Achse, also auf der horizontalen, habe ich mir so die Monate aufgerissen und habe mir gedacht, so vertikal die Y-Achse, da nehme ich mal das Energieniveau her. Und habe mir dann überlegt, über so ein Jahr hinweg, wo ist mein Energieniveau, welche Themen geben mir Energie und welche Themen nehmen mir die Energie. Und siehe da, ich habe hier einfach gemerkt, dass die Situation im Unternehmen, in diesem Umfeld, wo ich tätig war, wie sich die Dinge auch entwickelt haben, das hat mir immer mehr an Energie dann genommen. Ich habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie ich natürlich den Ausgleich auch bekomme, und habe dann gesehen, dass so die Beschäftigung mit Coaching, mit systemischen Themen, wo ich auch erfahren durfte, wie es ist, jetzt wirklich mit Menschen auch an ihren tiefsten inneren Problemen und Themen zu arbeiten, wie viel Energie mir das eigentlich gibt, wenn ich mich mit solchen Themen auch beschäftigen kann. Und das hat mich immer mehr zur Erkenntnis gebracht, auch wenn ich meine Ziele erreicht habe oder sogar übertroffen habe in manchen Fällen, dass es nun andere Dinge gibt, die mich einfach mehr faszinieren, die mir mehr Energie geben. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe mich dann gefragt, ja, kann ich im Job diese Themen so weit verändern, oder was kann ich machen? Und dann für mich auch festgestellt, dass ich hier auch in der Opferrolle war. Und die Frage ist dann natürlich, möchte ich jetzt diese Themen aus der Opferrolle heraus ansehen, oder kann ich nicht selbst was machen? So.
Ich möchte es jetzt nicht Angst benennen, aber wie groß ist da die Skepsis oder der Schritt natürlich in eine ungewisse Zukunft? Ich meine, du hast Familie, das bist ja nicht nur du für dich alleine, der diese Entscheidung trifft. Das wirkt sich ja auch ganz massiv auf dein Umfeld aus. Wie geht man damit um? Wie holt man seinen Partner da ab?
Ja, also da muss ich sagen, da habe ich größte Unterstützung von meiner Frau und auch der Familie, die Entscheidung ist natürlich in mir gereift, aber so eine Entscheidung, wie du sagst, die kann man auch nicht zu 100% alleine treffen. Ich habe dann natürlich meine Frau auch ins Boot geholt und die hat auch gemerkt, ne, was mit mir da abgeht und wie ich mich verändert habe, wie mir die Dinge Energie kosten, und die hat das vollends unterstützt. Und John Strilecki nennt das auch die gute Zeitenfalle. Gute Zeitenfalle deshalb, ich war in einer doch tollen Position, zumindest für mich gesehen. Ich habe gutes Geld verdient, habe einen einigermaßen sicheren Job auch gehabt. Die Aufgabe war natürlich spannend. Und warum soll man da raus? Und den Preis dafür, den wirst du wohl zahlen können. Also das, viele nennen es auch Schmerzensgeld, was ich persönlich nicht mag. Aber so, und die Frage ist eben, wie lange möchtest du für diese materiellen Themen, für diese scheinbare Sicherheit, dich dann selbst eigentlich runterziehen und deine Gesundheit gefährden? Und das war so der Punkt, wo ich natürlich auch sagen muss, wir haben vorher darüber gesprochen, jetzt bin ich 50, wir haben soweit jetzt keine Schulden, ich habe gut verdient, das heißt, wir haben auch Ersparnisse auf der Seite gehabt. Von daher war es jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie in eine finanzielle Gefährdung jetzt dann reingehe. Ich glaube, dass ich eine gute Ausbildung habe, die gefragt ist im Markt. Also bin ich schon auch mit einem Vertrauen da reingegangen, dass ich gesagt habe, einerseits, ich gönne mir jetzt eine Auszeit, die brauche ich, und diese Energie, die muss ich jetzt wieder tanken. Und das war so das eine. Das andere war, jetzt ist 50 natürlich auch so ein Knackpunkt, und kann ich diesen Schritt jetzt ins Leere machen? Und es war de facto ein Schritt ins Leere. Ich hatte keinen Job. Ich habe gemerkt, die Reise geht zu Ende, da muss ich die Reißleine ziehen. Und von daher wusste ich nicht, wo geht's hin. Wir haben zwar anfangs auch darüber gesprochen, da einige Ausbildungen in Richtung Coaching und dergleichen gemacht. Möchte ich Coach werden? Das habe ich nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich hatte zwar Angebote von anderen Unternehmen, die bin ich aber bewusst nicht eingegangen, weil ich wusste, so mit meinem Mindset, wenn ich mit 1. Mai aussteige und ich weiß, dass ich mit 1. September dann in einen Job reingehe, ja, dann bin ich schon wieder fokussiert und plane den Einstieg in den neuen Job. Und von daher habe ich für mich die Rahmenbedingungen dann so gesetzt, dass ich gesagt habe, pass auf, vor Herbst willst du gar nicht wissen, was du tust, und lass dich auf die Dinge ein, was für einen strukturierten Planer gar nicht so einfach ist.
Du hast vorher zu mir gesagt, du wirst der Erste sein, der in seiner Sabbatical-Zeit ein Burnout erleidet, weil du so viel unternimmst und so viel machst. Ich glaube, du machst ja viele Reisen, du hast jetzt auch wieder Ausbildung auch nebenbei begonnen. Möchtest du da ein bisschen noch was erzählen, wie du die Zeit jetzt nutzt, so ohne Unternehmen im Rücken?
Ja, manchmal bin ich etwas unvorsichtig mit dem, was ich von mir gebe. Ja, es war eine spannende Reise. Also ich habe mich, kurz bevor ich ausgestiegen bin im Unternehmen, habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung als zertifizierter Big Five for Life Coach auch zu machen. Das war so die erste Ausbildungsrunde, die John Strilecki gemeinsam mit Greater auch gemacht hat.
Willst du da ganz kurz sagen, viele wissen das nicht, was sind denn die Big Five for Life?
Ah ja, entschuldige, sehr, sehr gern. Die Big Five for Life kann man am besten vergleichen mit einer Safari nach Afrika. Und wenn es ein Mensch eine Safari in Afrika vor sich hat oder unternimmt, dann ist die Safari erfolgreich, wenn man die Big Five gesehen hat. Also den Löwen, das Rhinoceros, die Giraffe und so weiter. Und John hat sich dann überlegt, während einer längeren Auszeit, na, wann ist denn eigentlich mein Leben erfolgreich? Nämlich für meine Begriffe erfolgreich. Was sind die 5 Herzenswünsche, die ich mir erfüllen möchte und wo ich dann am Ende meines Lebens zurückblicken kann, um zu sagen, ich habe ein erfolgreiches Leben geführt. Und das ist ein Thema, das hat mich vor über 10 Jahren gefunden. Da habe ich so die ersten Bücher von John auch gelesen, habe dann auch versucht, das in mein Leben zu integrieren und in meine Führungstätigkeit. Und jetzt war eben dann der Zeitpunkt, da eine Ausbildung zu machen. Und natürlich beschäftigst du dich im Vorfeld mit deinem persönlichen Big Five. Und die dürfte ich definieren, bevor ich aufgebrochen bin, um auf den Jakobsweg zu gehen. Und das war spannend, weil am Sonntag hatte ich so meinen ersten Entwurf parat und am Dienstag bin ich losgestartet und hatte so meine Big Five mit im Gepäck und durfte darüber nachdenken, ob das jetzt wirklich meine Lebensziele sind oder nicht. Und das war schon spannend.
Du hast ja, glaube ich, auf deinem Reisen, also Jakobsweg und die Safari, das hast du ja auch alles wirklich erlebt, ja? Hast du ja auch einen Blog darüber geschrieben.
Ja, genau.
Genau. Willst du die Titel mal sagen, weil die finde ich ja persönlich so super.
Ja, also die natürlich war es für mich ganz, ganz passend, über den Jakobsweg nachzudenken und was macht ein Manager am Jakobsweg, der tauscht seinen Anzug gegen Wanderschuhe.
Genau, und die Wanderschuhe hast du aber dann auch nochmal tauscht, glaube ich.
Die Wanderschuhe habe ich dann getauscht gegen einen Safari-Hut. Und den Safari-Hut habe ich dann getauscht gegen einen Turban. Das war dann so die letzte Erfahrung in Marokko, wo ich in der Wüste dann auch war und auf Fotoreise war. Und
super, und das gibt es ja, glaube ich, immer noch nachzulesen, oder? Also ihr könnt das in den Shownotes, stellen wir euch den Link hinein zu dem Blog, dass ihr das alles nachlesen könnt, weil ich das eigentlich wirklich total schön finde, wie der Christian das auch beschreibt. Und ich glaube, wir waren ja jetzt ein bisschen bei dem Punkt, wie du deine Sabbatical-Zeit auch nutzt jetzt für dich, weil es ist ja immer wieder, dass schon noch Jobangebote reinkommen. Wie gehst du mit denen dann um?
Ja, genau. Also einerseits habe ich ja erzählt, ich habe meine Big Five jetzt auch identifiziert und für mich definiert und was mich ein Leben einfach schon mitbegleitet, ist es, Abenteuer zu erleben, viel zu reisen, in fremde Kulturen einzutauchen und von daher habe ich jetzt einen Fokus auf das Reisen auch gelegt und für mich ist es aber auch wichtig, spirituelle Erlebnisse auch zu haben und damit auch so der Jakobsweg, um hier auch wirklich einzutauchen, an meiner persönlichen Entwicklung auch arbeiten zu können. Und mir geben diese Big Five auch Orientierung im Sinne von, auf was möchte ich mich jobtechnisch jetzt einlassen. Und ich habe dann im Herbst auch begonnen, mein Coaching-Portfolio entsprechend aufzusetzen und was ich auf jeden Fall machen möchte und da bin ich heute auch tätig, ist in der Unternehmensberatung und da geht es mir vor allem um, also holistischer Ansatz in der Unternehmensberatung, ausgehend vom Purpose auch reinzugehen in die Vision, die Strategie und in die Managementbefähigung und da denke ich, dass ich viele Assets auch mitbringe aus meiner Erfahrung heraus, aus der Strategieentwicklung, dass ich auch in den börsennotierten Unternehmen mit begleiten durfte, durch die Umsetzung verschiedener Wachstumsstrategien, auch in der Umsetzung von der Planung und dem Bau von Unternehmen. Und von daher ist das jetzt ein Thema, das möchte ich mir im heurigen Jahr jetzt ansehen. Ich habe da einige Projekte jetzt bereits im Laufen, bin nicht aktiv in der Akquise drinnen, weil du auch gemeint hast, gehe da mit einem Burnout wahrscheinlich aus meinem Sabbatical raus. Ich nutze auch die Zeit jetzt intensiv. Ich habe am Wochenende gerade mein Buch auch fertiggestellt, so, wo der Entwurf jetzt für mich auch passt, wo ich meine Erlebnisse am Jakobsweg auch schildere und das in einer immer wieder mit Rückblicken dann auch in den Job, was war so die Zerrissenheit, wo wurde ich mit inneren Glaubenssätzen dann auch immer wieder konfrontiert und um das geht es in meinem Buch, so einerseits die persönliche Entwicklung, welchen Herausforderungen habe ich mich gestellt, wo sehe ich ein gewisses persönliches Wachstum, das mir auf dem Weg durch die verschiedensten Begegnungen dann auch ermöglicht wurde und die tiefen Gespräche mit den Mitpilgern. Und da bin ich schon gespannt jetzt.
Ja, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns auch schon auf das Buch.
Richtig.
Erscheinungsdatum gibt es aber, glaube ich, noch keines, oder?
Erscheinungsdatum gibt es noch keines, die wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 6 Monaten geht es da auch noch um das Lektorat, in dem ich in der Rechtschreibung nicht der Allerbeste bin. Darf ja noch jemand drüber lesen. Was man allerdings machen kann, ist, man kann sich bei mir auf der Homepage natürlich eintragen zu den Newslettern. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Buch schon vorbestellen. Dann fällt es auch leichter, einen entsprechenden Verlag zu motivieren, mein Buch auf den Markt zu bringen.
Wie war das denn so? Also ich meine, ein Buch schreibt sich ja nicht von selber. Ja, und da braucht es auch so eine gewisse Ausdauer, dass man da auch durchhält, das zu schreiben, dass man sich überlegt, was gebe ich da alles hinein. Auch so diese Rückblicke für dich, war das auch so ein bisschen eine Verarbeitung für dich von den letzten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch wieder gesehen, natürlich war da auch der Blog irrsinnig hilfreich. Und ihr könnt euch vorstellen, in dem Blog habe ich viel geteilt, einige persönliche Themen, die habe ich mir aber in meinem Notizbuch noch festgehalten. Und mir hat das Buchschreiben jetzt schon auch eines gezeigt, ich konnte hier für mich viele Themen nochmals reflektieren, konnte nochmals drüber nachdenken, auch aus einer anderen Perspektive, weil wenn du das Erlebte dann auch nochmals versuchst zu beschreiben, schilderst du das natürlich aus einer Ich-Perspektive heraus. Auf der anderen Seite setzt du dich aber auch mit den Themen nochmals auseinander. Und es gab dann rückblickend einige Zufallsmomente, die mich zum Nachdenken inspiriert haben. Da kann ich mich erinnern, und das wurde mir erst beim Buchschreiben so wirklich klar. Ich bin nach Bilbao gekommen, bin am Abend aufgebrochen, um mir ein nettes Lokal zu suchen. Gehe so die Straße entlang und auf einmal höre ich schon von Weitem die Töne einer E-Gitarre und bin selbst fasziniert von E-Gitarren-Solis und das spricht mich einfach an. Und dann gehe ich dorthin und dann steht da ein meines Erachtens virtuoser E-Gitarrist, der auf der Straße die Musik zum Besten gibt und dann denke ich mir schon, die Melodie, die kommt mir so bekannt vor. Spielt der True Color von Cyndi Lauper. Und indem ich jemand bin, der hauptsächlich auf Rhythmus und Melodien hört und nicht so sehr auf die Texte, habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich ist und bin dann später im Restaurant draufgekommen oder habe mir mal gedacht, na, um was könnte es in so einem Song eigentlich gehen und habe dann angefangen zum Googlen und habe mir den Liedtext dann runtergeladen und das war dann irrsinnig spannend, weil es mich dann auch zum Nachdenken gebracht hat. Na, was möchte mir der eigentlich sagen? Und da geht es um einen Jungen mit traurigen Augen, wo dann hinterfragt wird, na, wann hast du eigentlich das letzte Mal gelächelt? Entdecke doch deine wahren Farben. Und ich glaube, für Cyndi Lauper war das auch eine Anspielung in die Richtung, quasi mit welcher Sexualität identifizierst du dich? Für mich war das weniger die Frage. Für mich war es dann schon quasi, was steckt eigentlich in mir? Was muss ich durch meine Tätigkeiten im Job, durch die Rolle, die ich innehabe, durch die Verantwortung, die ich habe, welche Farben von mir muss ich eigentlich unterdrücken? Was darf hier ans Tageslicht? Und wir haben vorher darüber gesprochen, so diese Themen der Intuition, dieser Selbstreflektiertheit, das waren immer wieder Themen, ja, mit denen wollte ich nicht an die Öffentlichkeit gehen oder dass ich mich mit Schamanentum auseinandergesetzt habe und solchen Themen, das schickt sich nicht, wenn du das mit dem Aufsichtsrat und Vorstand besprichst und das war eben so ein Moment und jetzt fasse ich mich kurz, das war eben dann so ein Moment, wo ich dann durch diesen Impuls auf der Straße dann auch zum Nachdenken gebracht wurde. Oder später war es Nothing Else Matters von Metallica zum Beispiel, das mich ähnlich zum Nachdenken gebracht hat. Und das waren immer wieder so Impulse, die dann reingekommen sind. Manche nennen es vielleicht Zeichen. Für mich war es so ein Impuls zum Reflektieren und zum Nachdenken. Und da durfte ich mich dann auch mit den Pilgern dann drüber austauschen und da sind dann ganz tolle, tiefe Gespräche entstanden.
Würdest du jetzt sagen, dass du diese Zeichen oder diese Impulse, dass die eigentlich dann eh überall da sind, aber man vielleicht einfach nur nicht offen genug durch die Welt geht, um sie zu erkennen?
Ja, ich denke schon. Und ich habe natürlich auch am Jakobsweg erzählt, weil fragen dann die Leute, na, wie bist du eigentlich drauf gekommen? Was hat dich inspiriert? Und da habe ich immer wieder erzählt, na, das Buch von Paulo Coelho. Und dann hat mich jemand gefragt, und hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, so wie Paulo Coelho? Und im ersten Moment habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann haben wir dann darüber gesprochen. Und ich denke schon, und es war gleich am ersten Tag, habe ich mir die Frage gestellt, bin ich überhaupt willkommen am Weg? Bin da gestartet in Irun und ja, als Tourist eher unterwegs, habe ich noch gesehen, da gibt es eine ganz tolle Altstadt, wo sogar ein Palast von Karl dem V. Noch ist, in dem er eigentlich nie war, und da dachte ich mir, das muss ich mir ansehen, wenn ich schon da in der Gegend bin, so diese paar Kilometer dazu zu Fuß, das sehe ich mir an, was dazu geführt hat, dass ich den Einstieg in den Jakobsweg nicht gefunden habe. Und ich habe da geflucht, alle möglichen Mittel dann auch versucht zu verwenden, um den Einstieg bei einer kleinen Kirche dann zu finden. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, wenn ich hier nicht willkommen bin, dann lassen wir es einfach. Und habe mir dann den Straßennamen rausgesucht und bin dann in Richtung dieser Straße gegangen und dachte mir, naja, wenn es nicht sein möchte, dann ist es eben nicht. Und siehe da, dann habe ich losgelassen, der fast 1000-seitige Reiseführer, den habe ich zur Seite gelegt, mein Smartphone habe ich zur Seite gelegt und dann hat mich irgendwas zu dieser Kirche geführt und dahinter war so das erste gelbe Zeichen, dass es hier in den Jakobsweg dann reingeht. Und von daher denke ich schon, also man muss sich auf die Dinge einlassen, dann entwickelt sich der Weg unter den Füßen und dieses Vertrauen habe ich, denke ich, schon am Jakobsweg auch gelernt und man kann nichts erzwingen.
Ich möchte jetzt ein bisschen die Brücke schlagen von dem Erlebten und von dem Kennenlernen in die Gegenwart. Was sind jetzt eigentlich deine Pläne mit dem Erlernten, mit dem Erlebten? Wie soll es jetzt weitergehen in der Zukunft?
Also die Erkenntnis ist auf jeden Fall so diese Bandbreite, die ich jetzt habe, also einerseits so dieses strategische, wirtschaftliche, technische, diese Erfahrung in Richtung Organisationsentwicklung, das war mir immer wichtig. Und das aber zu verknüpfen mit dem Menschen, mit der übergeordneten Vision, mit dem Purpose, der ja auch in aller Munde ist, da habe ich ganz einfach gesehen, dass das irrsinnig wichtig ist, um einmal grundsätzlich eine Orientierung, einen Nordstern für die Menschen auch zu schaffen. Und das ist so das eine. Das zweite ist die Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, rund um Coaching. Das ist ein Element, speziell dann abgerundet durch die Big Five for Life, sehe ich das, wo es Arbeit mit den Menschen auch wirklich dann nochmal reinzugehen und zu schauen, was sind denn jetzt meine inneren Antreiber? Was ist so die Lebensvision, die ich für mich habe? Und das dann zu verbinden mit den übergeordneten Zielen im Unternehmen. Und je mehr das deckungsgleich ist, desto mehr ist man dann auch in der intrinsischen Motivation, desto einfacher fallen einem dann auch die wirklichen Tätigkeiten. Man kommt dann sehr, sehr selten in einen Erschöpfungszustand, weil alle Dinge, die man da macht, auch zu den eigenen Herzenswünschen dann einzahlen. Und das ist so ein Thema. Und dann habe ich natürlich den Ausgleich, den ich in der Kunst finde. Das war für mich immer so ein Hobbythema. Und ich denke, dass das für mich auch eine Möglichkeit ist, Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Und das sieht man auch auf meiner Homepage. Ich habe da versucht, selbst wenn ich jetzt mit Industrieunternehmen zusammenarbeiten möchte oder mit Menschen zusammenarbeiten möchte, meinen Charakter und so und auch das Malen und Fotografieren, das steckt da tief in mir mit drinnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Asset, das ich damit mit reinbringen kann. Das ist dann ja, meine authentische Person. Und da denke ich über diesen Zugang dann auch mit diesem bildhaften Ausdruck, kann einem dann auch helfen, über die Dinge dann anders nachzudenken. Und bei einer Ausstellungseröffnung hat eine Kuratorin einmal erwähnt, dass so die Kunst, die liegt ja über 30.000 Jahre zurück. Also wenn man sich jetzt die Venus anschaut, dann ist die vor über 30.000 Jahren entworfen worden. Und da hat niemand den Gedanken gehabt, na, mit dieser Figur möchte jetzt da Geld verdienen, sondern das ist irgendwie der künstlerische Ausdruck dahinter. Und es erlaubt einen, in Denkräume einzutauchen, die einfach parallel zu den sonst so gewohnten Denkräumen dann entstehen. Und das ist sicherlich ein Thema, wo man dann mit einem anderen Blick auf die Themen draufschauen kann, wo man zusätzliche Informationen dann mit reinbekommt. Und von daher ist es so diese Bandbreite, die ich abdecken möchte. Jetzt eben in der Selbstständigkeit. Jedoch ist das auch ein Thema, das man für den Fall, dass ich mich entschließe, dann trotzdem wieder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, dann sind das einfach Assets, die man da jetzt dann mitnehmen kann, mit einbringen kann.
Zeit ist da ein gutes Stichwort. Ist es an der Zeit und wo sind die Unterschiede zwischen althergebrachten Managementstrukturen und, ich sage jetzt mal, jungen Managementstrukturen, die ganz andere Lebensauffassungen und Erwartungen und Erfahrungen gemacht haben, ist es da jetzt an der Zeit, dass man da gut ansetzen kann, um diese alten Strukturen aufzubrechen und Unternehmen, Konzerne in andere Formen zu bringen?
Aus meiner Sicht ja. Und wir haben jetzt auch gesehen, die verschiedensten Herausforderungen, kein Mensch kann Lockdowns und Covid noch hören, aber nichtsdestotrotz hat das unsere Welt so gravierend verändert oder auch die Unsicherheiten mit den Kriegen, die im Moment herrschen. Also wir sind viel weiter weg von einer berechenbaren Zukunft gewandert, als das vielleicht vor einigen Jahren noch der Fall war. Ich glaube, man muss viel, viel mehr auch in Richtung Vertrauen gehen und die Frage ist, quasi, wie kann ich selbst vertrauen? Oder die bessere Frage ist, wenn man es im Unternehmenskontext dann auch stellt, wie kann ich dafür sorgen, dass Vertrauen in der Organisation entsteht? Und ich glaube, dass das schon Dinge sind, die kann man nicht nur auf ein Hochglanzprospekt dann drucken. Also das sind Themen, die müssen von innen herauskommen, die müssen aus der Organisation rauskommen. Und ich habe vorher erwähnt, die Purpose-Arbeit. Und ich habe da persönlich auch die Erfahrung gemacht, in einer Technikorganisation haben wir uns darum bemüht, den Purpose der Organisation zu identifizieren. Also was ist der Zweck der Existenz für diesen Technikbereich? Und das war eine irrsinnig spannende Reise, die wir gemacht haben, die viel mit auch intuitiven Methoden und gezielter kognitiver Überforderung zu tun hatte. Da wurde die gesamte Organisation auf freiwilliger Basis eingeladen, an dieser Reise dann auch teilzunehmen. Wir haben uns überlegt, welche drei Generationen haben uns heute geprägt, was macht uns heute aus, also was sind unsere Stärken, was wollen wir in die Welt bringen und wie verändern wir die nächsten drei Generationen. Und das ist ein Denken, das kommt aus ja auch von den Urvölkern heraus. Da ist es ja sehr, sehr stark auch darum gegangen, quasi über Generationen dann auch zu denken und das kommt in dieser kurzlebigen Zeit heute oft viel zu kurz. Und wenn man sich diesen Fragen widmet und dann auch sieht, was ist jetzt die Essenz von uns, dann kann man einen Nordstern generieren. Und mit diesem Nordstern meine ich den Purpose, den Zweck der Existenz. Und wenn mich ich persönlich als Mitarbeiter, als Kollege in diesem Unternehmen mit diesem Nordstern identifizieren kann, wenn da was drinnen steckt, das mich auch persönlich reizt, ja, dann kann ich auch das Vertrauen aufbringen, dass ich in einem Umfeld tätig bin, wo wir quasi für meinen eigenen Lebenszweck dann auch Dinge angehen, um quasi diesen Lebenszweck dann auch, auf diesen Lebenszweck dann einzuzahlen. Und es wird immer wichtiger werden, es gibt ja den Kampf um die besten Talente, die man ins Unternehmen bringen möchte. Menschen haben heute einen anderen Zugang zur Arbeit, als das vor vielen Jahren noch war. Wir reden von Teilzeitverhältnissen und. Ich glaube, dass das alles kein Problem ist. Viel stärker sollte man sich damit auseinandersetzen, wie passen die eigenen Lebensziele zu den Zielen im Unternehmen dazu. Und ich habe vorher erwähnt, so dieses Andocken mit der Dienstreise, an diesem kleinen Beispiel habe ich das versucht auch zu erklären, und da gibt es sehr, sehr viele andere Themen, wo man sich überlegen kann, wie passen die Aufgaben in meinem Job zu dem dazu, was jetzt meine Lebensziele sind. Und je größer die Überschneidung von diesen Bereichen ist, desto sinnerfüllter ist dann auch die Arbeit, in der man dann tätig ist. Und das ist, denke ich, schon was man sich in der Strategieentwicklung, in der Positionierung von einem Unternehmen dann auch überlegen sollte und auch gezielt nochmal mit reingeht in der Talenteentwicklung innerhalb der Organisation. Wohin möchten sich die Menschen entwickeln und wie unterstütze ich das von der unternehmerischen Seite, um eben den Menschen auch eine Perspektive zu geben, wie sie in der Organisation dann wachsen können und hier auch quasi das Beste von sich dann auch einbringen dürfen.
Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ja der sinnvollste, im Endeffekt profitabelste Weg fürs Unternehmen zu wachsen und die Mitarbeiter mit an Bord zu holen und eigentlich gemeinsam in eine Richtung zu starten.
Ja, genau. Also wenn man sich überlegt, die Anzahl der Menschen, die innerlich bereits gekündigt haben, die ist ja meines Wissens, und das habe ich nicht in den letzten Bericht, den ich zitieren kann, aber die letzten Zahlen, die ich so in Erinnerung habe, sind größer 50%. Und wenn man sich das vor Augen führt, wie viele Menschen dann vielleicht nur noch Dienst nach Vorschrift machen, wie viel Leidenschaft die Menschen dann hier einbringen, und dann geht es überall um Effizienz. Was ist die Effizienz, die man hat? Und angenommen, die Effizienz liegt bei 70-75% von möglichen 100%. Wenn ich mir das ansehe, wenn jetzt so meine Lebensziele mit dem im Job im Einklang ist und in Übereinstimmung ist und ich alleine dadurch auf 85% zum Beispiel komme, na, dann sind das 10 Prozentpunkte, die ich mehr an Leistung einbringen kann. Das sind dann bei 1500 Stunden im Jahr sind das 150 Stunden. Das ist ein ganzes Monat, was ich effektiv an Arbeit einbringe. Und jetzt nicht quasi im Unternehmen vor Ort zu sein, sondern auch wirklich an Mehrleistung, die man dann erbringt.
Ja, ist eigentlich spannend, weil dieses Gedankengut und diese Blickweise sich ja noch nicht so stark durchgesetzt hat. Ist das bei uns jetzt kulturell bedingt, dass man das nicht machen darf, dass man so nicht rechnet, weil man es vielleicht eben nicht unbedingt in Zahlen gießen kann?
Es bedeutet Führungsaufgabe. So, das heißt, man muss sich mit den Menschen auseinandersetzen, man muss sich mit den Fähigkeiten der Menschen auseinandersetzen, mit den Wünschen der Menschen, und das hat ja mit dem ursächlichen Job, jetzt ein Produkt herzustellen oder was auch immer, jetzt ja augenscheinlich nichts zu tun. Und von daher ist es in der Führungsaufgabe natürlich viel fordernder. Man muss auch das Interesse für die Menschen dann mithaben. Und diesen Aufwand scheuen manche. Und das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht haben wir das auch so mitbekommen, Arbeit muss ja nicht unbedingt Freude machen. Das ist ein Brotjob, den ich mache. Und ich denke, da muss man den Fokus dann drauf ändern. Weil warum möchte ich Teilzeit arbeiten gehen? Weil ich wahrscheinlich andere Interessen habe, die ich dann neben dem Job noch nachgehen möchte. So, wenn ich diese Interessen im Job schon stillen kann und hier meiner Leidenschaft nachgehen kann, na, dann ist es irrelevant, ob ich jetzt 20, 40, 60 oder 80 Stunden pro Woche arbeite. Wenn ich damit auf meine Big Five dann auch einzahle, na, dann steigt die intrinsische Motivation, die Leistungsfähigkeit und auch das, was ich bereit bin, ins Unternehmen mit einzubringen. Und von daher steht das aus meiner Sicht auf jeden Fall dafür. Und ich denke, das ist auch ein Thema, über das wir diskutieren müssen, weil wir scheuen uns ja zurück, wenn wir über die Leistungsfähigkeit von Menschen dann sprechen. Jeder möchte mehr Performance im Job sehen, aber reden wir wirklich ehrlich drüber? Und reden wir drüber, was jetzt so die Hebel sind? Da wird man in Seminare geschickt, aber was so wirklich dahinter steckt und was einen zurückhält, das wird ja meistens nicht besprochen.
Ja, abgesehen davon, dass ja ganz häufig die mentale Gesundheit, Burnout und so weiter nach wie vor ein Tabuthema sind. Und gerade wenn du das so erzählst, denke ich mal, das ist ja schon ein guter Weg auch, wie Unternehmen auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen können und solche mentalen Krankheiten auch schon eigentlich dadurch ein bisschen ausräumen können. Ne?
Sicherlich neben den ganzen Resilienzthemen, die in den Unternehmen ja immer mehr Einzug nehmen, dass die Leute auch die Awareness bekommen, dass sie auch aktiv angestoßen werden, darüber nachzudenken, was sind jetzt die Themen, die mir Kraft kosten, was sind die Themen, die mir Kraft geben, wo schlittere ich durch gewisse Gewohnheiten dann rein und beute mich selbst aus. Und also da wird schon für Awareness auch gesorgt. Da werden die Leute auch schon, wie soll ich sagen, darauf hingeführt oder auch unterstützt. Aber nichtsdestotrotz diesen Schritt dann nochmals weiterzugehen und was ist dann der Ersatz dafür? Also das bedarf noch Arbeit.
Mhm. Das heißt, du bist so ein bisschen dann das Verbindungsglied vom Einzelnen im Unternehmen und des gesamten Unternehmens und schaust quasi als Unternehmensberater, dass du da jetzt in Firmen, in Unternehmen diese Big Five for Life integrieren kannst.
Genau, in einer Kombination mit der wirtschaftlichen, mit der strategischen Ausrichtung, der Identifikation mit dem Purpose und was mir ein Anliegen ist, das ist dann schon dieser holistische Zugang, weil man kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt eine andere Führungskultur leben, das bedarf ja dann auch der Befähigung der Menschen. Und ich habe vorher darüber gesprochen, was ist jetzt wirklich die Führungsaufgabe? Ist es ein Umfeld zu schaffen, dass das Produkt in der jeweiligen Qualität gebaut wird? Oder ist es ein Umfeld zu schaffen, wo die Menschen entsprechend empowered werden und wo die Menschen befähigt werden, dieses Produkt in dieser Qualität dann herzustellen. Und aus meiner Sicht ist es eine Mischung aus beiden. Im Moment eben schlägt das Pendel für mich eher in diese Richtung aus, dass man sich mehr um den Menschen kümmern muss. Technisch sind wir sehr, sehr gut und wir müssen jetzt wieder zurückfinden, um hier einfach die Menschen im Unternehmensumfeld dann eben auch die Kraft zu geben, an diesen Themen dann zu arbeiten. Mhm.
Was würdest du jetzt Menschen mitgeben, die sagen, sie sind in ihrem Job unglücklich, sie kommen in der Früh vielleicht gar nicht mehr hoch, die Motivation fehlt und doch ist irgendwie so innerlich dieser Funke da, ich möchte Veränderung, ich möchte mich beruflich, privat vielleicht verändern. Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben?
Ich glaube, die einfachste Reaktion darauf ist, dass man das Problem im Außen sucht. Weil dann ist man ja selbst gar nicht schuld an der Situation und dann hat man in Gesprächen mit Freunden oder wem auch immer, hat man dann immer eine gute Ausrede parat, warum es mir im Moment gar nicht gut geht. Was mir geholfen hat persönlich war, die Dinge einfach neutral für mich zu überlegen, auf Papier zu bringen, um grundsätzlich mal, ohne das jetzt zu bewerten, zu sehen, na, was sind die Dinge, die mich jetzt eigentlich beschäftigen. Und dann in einem weiteren Schritt nochmals reinzugehen und warum beschäftigt mich das Thema. Ist es eine positive Beschäftigung? Ist es eine negative Beschäftigung? Aber damit kann man für sich so die Problemsituation mal grundsätzlich definieren und dann kann man sich überlegen, na und wie gehe ich jetzt einen Alternativplan an? Und da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie man für sich dann Lebensvisionen generieren kann, wie man für sich eine Strategie an den Tag legen kann, um Ziele zu definieren. Ihr habt ja in eurem Podcast auch darüber gesprochen, das Werkzeug des Lebensrades, was ja ein sehr, sehr schönes Werkzeug auch ist, wo man für sich mal runterbrechen kann, da in welchen Bereichen in meinem Leben funktioniert schon gut und in welchen Bereichen möchte ich einfach nochmals arbeiten. Das ist so ein Thema. Wenn es einem darum geht, was ist jetzt so wirklich meine Lebensaufgabe, dann kann man auch reinsehen in das japanische Modell des Ikigai, das sich um verschiedene Lebensbereiche auch kümmert und wo man für sich dann die Essenz herauslösen kann, na, warum bin ich eigentlich da, was ist so meine Lebensaufgabe, die ich habe und natürlich auch das Thema der Big Five for Life, die mir persönlich auch am Herzen liegen. Damit identifiziert man seine fünf größten Herzenswünsche, an denen man sich dann im Leben orientiert. Und das muss jetzt keine Reise nach Japan sein, weil ich Ikigai erwähnt habe. Das ist ein Thema, das kann man dann vielleicht abhaken. Das sind auch Themen, die einem grundsätzlich Leitplanken im Leben geben. Also so Verhaltens-Big Five, wo man sagt, okay, und dieses und jenes Thema ist mir richtig oder ist mir wichtig. Für mich ist es, ich würde gern Menschen inspirieren, das Beste aus sich selbst herauszuholen. So, und das kann ich nicht abhaken. Das heißt, das ist für mich eine ständige Arbeit im Coaching, in der Entwicklung von oder gemeinsamen Entwicklung mit Kolleginnen und Kollegen. Und dann sehe ich quasi, dass ich hier auch was zurückbekomme. Und somit ist es dann eine Lebenshaltung. Und wenn ich das für mich identifiziert habe, dann fällt es auch einfach, also den Weg in die Zukunft dann auch zu nehmen.
Für alle, die sich da immer so ein bisschen schwer tun, in die Zukunft zu sehen, denen empfehle ich immer dann so ein bisschen das Modell der Grabrede. Ist vielleicht ein bisschen skurril, hört sich das an, aber es ist oft, wenn man mal drüber nachdenkt, was möchte ich denn, dass über mich gesagt wird bei meiner Beerdigung? Was möchte ich, dass die Menschen von mir zurückbehalten? Wo möchte ich quasi meinen Mehrwert auf der Welt geleistet haben, dass ich dann sagen kann, am Ende quasi, so war es gut, so habe ich gut gelebt. Und vielleicht wäre das auch mal so ein Zugang für alle, die sich schwer tun, jetzt zu überlegen, was möchte ich in der Zukunft, den Rückblick zu wagen.
Und was würdest du Menschen mitgeben, die Bedenken haben, sich eine zweite Meinung einzuholen? Sehr oft wird bei uns in der Gesellschaft ja der Coach, der Psychologe, der Berater gleichgesetzt mit ich bin mental kaputt. Und ich kenne doch auch einige, die Angst vor eigentlich diesen Menschen und diesen Berufsfeldern haben. Was würdest du denen mitgeben?
Ja, also ich habe mich ja lange Jahre da auch dazu gezählt, muss ich ehrlich sagen. Und aber wenn man sich Spitzensportler ansieht, warum sind Spitzensportler dort, wo sie heute sind? Ein Spitzensportler ist nie mit dem Status quo zufrieden. Das heißt, die holen sich Feedback von außen mit Videoanalyse. Die arbeiten mit dem Coach einerseits, um die Technik zu verbessern. Andererseits ist aber irrsinnig wichtig auch das Mindset. Und ich glaube, das ist auch in unserem Kulturkreis steckt das drinnen. Entschuldigt den Ausdruck, aber für mich war es immer so, wenn meine Großeltern über einen Psychologen oder Psychiater gesprochen haben, na, dann muss eben diese Person zum Vogeldoktor gehen. Und von daher hat das jetzt schon natürlich auch, schwingt da was mit. Es ist in unserem Kulturkreis ja gar nicht üblich, dass man sich psychologische Unterstützung holt, dass man für sich auch eingesteht, ui, irgendwas läuft bei mir jetzt nicht rund. Und hier das Gespräch zu suchen mit geschulten Menschen ist irrsinnig wichtig und nicht nur im Spitzensport. Ich glaube, wenn man sich ansieht, wie viel wir in unsere Autos reinstecken, wenn wir selbst in der Technik nicht mehr durchblicken und die Autos reparieren lassen, da ist uns jeder Cent wert, damit man das Gerät wieder zum Fahren bekommt. aber bei sich selbst irgendwie mit einem Spezialisten draufsehen lassen, mit dem ins Gespräch zu kommen.
Ja, wenn ich Knieschmerzen habe, gehe ich ja auch zu einem Spezialisten, zu einem Orthopäden. Ja. Und es ist ja im Grunde mit der mentalen Gesundheit nichts anderes, ne? Dass ich mir da wem suche, der da mir hilft, aus der Situation herauszukommen.
Gibt es noch irgendetwas, das du allen mitgeben möchtest, die jetzt zuhören?
Das ist eine große Frage.
Gar nicht generalisiert.
Ich denke, vertraut ins Leben. Es gibt sehr, sehr schwierige Entscheidungen, die man zu treffen hat. Und es gibt nur zwei Arten von Entscheidungen. Und jetzt werden viele denken, richtig oder falsch, aber das ist keine Kategorie, sondern die Entscheidungen, die man trifft und die Entscheidungen, die man nicht trifft. Und zu dem Zeitpunkt, wo man eine Entscheidung trifft, ist die Entscheidung immer die richtige, weil du mit dem Wissensstand, den du heute hast, einfach nur die richtige Entscheidung treffen kannst. Vieles stellt sich im Nachhinein vielleicht nicht als die günstigste Entscheidung dar, aber zumindest macht man den ersten Schritt und darauf zu vertrauen, dass es gut wird, dass es niemand absichtlich böse mit einem meint, das ist, glaube ich, ein wichtiges Asset, das man mitnehmen kann. Also vertraut ins Leben, lasst euch auf die Themen ein. Es wird sicherlich gut gehen.
Das sage ich an der Stelle. Danke für deine Zeit, vor allem an deinem Geburtstag. Ich erwähne es jetzt noch einmal. Ja. Fühle mich sehr geehrt, dass du heute hier bei uns warst, mit uns über all diese Themen gesprochen hast, weil ich deine Sicht auf die Dinge, deine Grundhaltung, auch dieser Optimismus, dieses Vertrauen ins Leben total schön finde. Und ich glaube, dass sich die Menschen da ganz viel mitnehmen können.
Und mitnehmen ist das richtige Wort. Ihr kriegt alle Informationen zum Christian und seinen Projekten bei uns in den Shownotes. Ihr könnt uns auch gerne ein E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr eine Anregung habt, unter die tods@gmx.at. Erreicht uns am schnellsten. Oder auf Instagram oder Facebook mit der Lebensgestalterei. Das ist die Claudia und Johannes Tod trifft ihr mich. Auch ich sage danke, dass du heute hier Rede und Antwort gesessen hast, weil gestanden sind wir ja nicht. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören.
Und dein Buch lesen können.
Herzlichen Dank, habe mich sehr wohl gefühlt und war sehr umschmeichelt von euren Hunden. Das war's.